Herzlich willkommen bei Prantls 5a. Angenehm anders als alle anderen. Das heisst es auch heute wieder in meinem Strategie-Podcast. In dem Podcast, wo ich mit erfolgreichen Unternehmern über die Einzigartigkeit von ihren IT- und Softwareunternehmen diskutiere. Zu deiner Inspiration und als Motivation für die eigene Arbeit am Unternehmen. Mein Name ist Urs Prantl, ich bin Strategieprofi. Seit über einem Jahrzehnt kreiere ich zukunftssichere und gesund wachsende Unternehmen und begleite ihre Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Nachfolge und beim Firmenverkauf. Unser Podcast-Sponsor KVIT erbringt Next Level IT Services für Ihr KMU. Ultraschnell, ultrasicher und 100% klimaneutral. Mit garantiert nur 7 Minuten Reaktionszeit und nicht mehr als einer Stunde Lösungszeit bietet KVIT den schnellsten IT-Service der Schweiz. Buchen Sie jetzt einen kostenlosen Beratungstermin unter kvit.ch/5a. Heute ist Donnerstag, der 19. Februar 2026. Ich habe jetzt in der Folge Nummer 62 die zweite Frau in meinem Podcast. Und zwar rede ich heute mit der Irene Äppli. Sie ist seit 2,5 Jahren CEO von der Firma NC AG. Die NC bietet unter ihrem Claim Publishing at its finest Softwarelösungen und Medienservices für Effizienz und kostengünstiges Publishing an. Dort betreuen sie unter anderem so namhafte Kunden wie die Werebold, AMAG, Victorinox und viele andere. Die Firma ist ein super gutes Beispiel für Survival of the Fittest. Man höre und staune, die Firma ist nämlich 1960, also am 1. August, am Geburtstag von der Schweiz, 1960, vom Karl Nilitschka als Familienunternehmen gegründet wurde, also vor 66 Jahren. Die Firma beschäftigt 25 Mitarbeitende und hat ihren Sitz in Udorf. Guten Morgen, Irene. Wie gesagt, ich freue mich wirklich ausserordentlich, wieder mal eine Frau in meinem Podcast zu haben. Bitte stell dich doch einmal selber vor.
Guten Morgen, Urs. Danke für die Einladung zu dem Podcast. Ich freue mich auch sehr. Mein Name ist Irene Äppli. Ich bin knapp 50. Führe, wie du gesagt hast, als CEO das Unternehmen seit etwa 2,5 Jahren. Privat bin ich verheiratet, wohne im schönen Kanton Schweiz. Mit Sicht auf die Rigi, da schaue ich jetzt gerade auch an in dem Podcast.
Gut.
Ja, genau. Ich habe als Hobby, als Ausgleich vor allem auch, eigentlich alles Sachen, die draussen stattfinden und nicht drinnen und nicht vor dem Computer. Ich gehe viel biken, ich bin sehr viel unterwegs, wir haben einen Camper, das heisst, wir sind wirklich in der Natur draussen. Und daher reise ich auch sehr viel oder häufig und freue mich immer auf neue Sachen kennenzulernen.
Jetzt wissen wir, wer Irene Äppli privat ist. Mhm. Jetzt gehen wir vielleicht mal zum Beruflichen über. Was hast du ursprünglich gemacht? Woher kommst du tatsächlich jetzt beruflich betrachtet?
Ursprünglich habe ich Typografin gelernt. Der Beruf existiert so heutzutage nicht mehr. Ist der Nachfolger vom Schriftsetzer von früher. Mhm. Also das heisst, ich habe im Grafischen meine Lehre gemacht. All die Geräte, die ich gebraucht habe früher, braucht man heute nicht mehr. Also die Technologiewandel war enorm gewesen, aber als ich die Lehre angefangen habe, ganz am Anfang, hat es schon die ersten Macs gegeben. Also das ist im Prinzip so, ich bin froh gewesen, weil die Satzsysteme habe ich nie begriffen und da bin ich auch wirklich froh gewesen, dass ich können direkt auf VisiWig, also Mac, umsteigen. Und dann habe ich eigentlich meine Karriere so weitergemacht. Ich habe ganz lang wirklich in der klassischen Gestaltung gearbeitet, habe noch Weiterbildung gemacht zur typografischen Gestalterin und bin dann aber über die Jahre immer mehr Richtung Projektleitung gekommen. Ich habe Lernende ausgebildet. Als Nachfolgeberuf ist dann der Polygraph gekommen und habe Lernende ausgebildet über ganz viele Jahre. Nachher mehr Richtung Projektleitung gerutscht, aber klassische Druckvorstufenprojektleitung, Abwicklung von Aufträgen bis zum Druck. Nachher bin ich einmal eine Zeit lang reisen. Als ich zurückgekommen bin, habe ich eigentlich über die Jahre gemerkt, dass wahrscheinlich nochmal ein relativ grosser Wandel kommt in der Technologie. und habe mich dann Richtung IT-Projektleitung spezialisieren und nicht mehr auf der klassischen Druckvorstufen-Projektleitung bleiben. Ich habe dann die Chance bekommen von der NC, mich dort einzuarbeiten, ohne grosse Vorkenntnisse. Habe dann das lang gemacht, bis in Geschäftsleitung, bis ich Mitglied auf der Geschäftsleitung geworden bin und habe eigentlich die Beratung und die technische Projektleitung und IT-Projektleitung dann dort übernommen. Ja, und nach ein paar Jahren habe ich dann eben noch in der Geschäftsleitung dann die Chance bekommen, als CEO von der NCAG im Prinzip die Unternehmung zu leiten.
Sehr schön, zu dem kommen wir dann noch. Ich habe noch zwei, drei andere Sachen, die spannend sind von dem, was du jetzt da geschildert hast. Du hast gesagt, du hast am Anfang mit Geräten geschafft, die es heute nicht mehr gibt. Kannst du mal ein Beispiel machen? Was ist das gewesen, zum Beispiel?
Das sind so Berthold-Satzsysteme. Da hat man im Prinzip, wo ich jetzt...
Das ist aber auch Computer
eigentlich, oder? Ja, das ist schon Computer gewesen. Aber dort hat man ja quasi, jetzt, wo ich in der IT-Projektleitung bin, würde ich das viel besser verstehen, was ich dort auf dem rechten Bildschirm eingetöckelt habe und links dann hätte passieren sollen. Nur damals glaube technisch noch nicht so weit gewesen, dass ich das habe, wirklich aufnehmen konnte. Und natürlich haben wir ja Belichter gehabt, Plattenmaschinen, damals hat man noch Ulano-Folien geschnitten. Ich weiß nicht, ob dir das etwas sagt. Das sind so rote Abdeckfolien gewesen. Man hat Film montiert auf der Bogenmontage. Das macht man heutzutage alles
nicht mehr. Also viel manuelle Arbeit auch noch eigentlich.
Ja, sehr viel
eigentlich. Ja, handwerklich kann man sagen.
Ja, und dann im Prinzip künstlerisch. Weil das hat man wirklich präzise müssen machen, damit am Schluss nachher im Druck die Sachen wirklich auch richtig rausgekommen sind.
Okay.
Es war nicht mehr so wie ein Bleisatz gewesen. Es war schon ein bisschen mit Computer gewesen, aber halt noch sehr eingeschränkt.
Das ist eben der Vorgänger gewesen, oder? Der Schriftsetzer, wo du gesagt hast. Wo wirklich in diesen schönen Holzkästen noch die Lettern dort gesetzt haben, gell?
Da muss ich fast sagen, ich hätte wahrscheinlich den Beruf nicht lernen können. Ich bin relativ klein, ich hätte den Kasten wahrscheinlich gar nicht bedienen so schnell, weißt du, wie das eigentlich gefordert ist. Das ist der Sprung zu ein bisschen mehr digital hat mir dort wahrscheinlich schon geholfen.
Dann hast du noch einen Begriff, einfach so by the way erwähnt, oder? Wo wahrscheinlich heute die wenigsten noch wissen, was das heisst. Visivik.
Ja, genau. Ja, das ist what you see, what you get.
Das, genau, das stoppt für das, jawohl. Genau. Ja. Das ist einer von den, ich sage so, Kern-Anfangs-Slogans gewesen von Apple, beziehungsweise damals ja von Apple Computer, Visivik.
Ja, weil da hat man halt gesehen, was man macht und nicht zuerst eine Eingabe gemacht, Enter gedrückt und gehofft, dass das auf der anderen Seite wirklich das rauskommt, wenn man da eingeht.
Wo man gerne will, wie es bei DOS war, definitiv.
Richtig,
Ja. Das heisst, du hast auch in deiner ganzen beruflichen Karriere jetzt immer mit Apple Macintosh gearbeitet?
Ja, mehrheitlich schon.
Die sind fest verankert in eurer Branche, oder?
Ja, das ist natürlich, wo die Entscheidung dann irgendwann gefallen ist, ob man auf Mac setzt. Das ist ja wie so ein Entscheideweg gewesen, auch bei vielen Firmen. Da hat man sich entscheiden, setzt man auf Mac oder bleibt man auf dem Satzsystem. Und wenn man sich früh entschieden hat, ist man natürlich gewissen Betrieb voraus gewesen, weil das ist am Schluss ja gleich die Zukunft gewesen. Aber ja, es ist eigentlich fest verankert. Das ist aber auch der Grund, weil halt Adobe ganz lang wirklich auf Mac gesetzt hat und es hat gar keine Alternative gegeben. Und so ein spannender Fakt ist auch, wenn du bei uns in die Firma kommst, wir haben so ein Mac-Museum, wir haben da die ganze Art, wie eine Reihe aufgelistet, wo du siehst, wie die Jahre, was sich geändert hat von diesen Macs und so. Das ist wirklich noch spannend.
Was ist der älteste, den wir haben? Wo fährt's denn da?
Ich bin jetzt nicht einmal mehr sicher, aber es ist der älteste, der vorne dran steht. Ich weiss nicht mehr, welchem Jahr das ist. Magst du dich erinnern an die farbigen?
Der Würfel, oder?
Nein, den Würfel haben wir eben leider nicht in dem Mac-Museum, aber der farbige Mac. Einer von den ersten farbigen iMacs, der steht
dort. Ja. Ah, den kann ich mich erinnern, Ich kann mich noch an einen Begriff erinnern, Desktop Publishing. Da habe ich schon lange nicht mehr gehört oder gesehen. Jetzt aktiv, oder? Also ich habe selber in meiner Karriere Software geschrieben, wo wir dann so Desktop Publishing Automatismus betrieben haben. Das ist auch etwas, was euch beschäftigt hat. Macht man das heute noch?
Ja, in der Theorie kannst du dem heute immer noch so sagen, ja.
Aha,
weil, also, wenn du natürlich sagst, ich layout ein Plakat oder wenn du jetzt nicht in der Werbeagentur machst, dann findest du ein neues Konzept, sondern du hast halt einfach ein CI oder du hast Kunden, die direkt zu dir kommen und dann tust du halt Flyer, tust du Prospekt, was auch immer, tust du wirklich halt Layout und dann kannst du immer noch Desktop Publishing sagen schlussendlich.
DTP. Also man verwendet den Begriff nicht wirklich sehr intensiv, aber es gibt ihn nach wie vor.
Richtig, ja.
Okay. Jetzt bist du CEO geworden von NCAG. Warum gerade du?
Ich glaube, weil ich beide Welten vereine, weil ich aus der einen Welt komme und die andere Welt aber auch verstehen. Also wenn wir jetzt von unserer Firma her schauen, hast du halt den Teil Desktop Publishing und den Teil Programmierung, Softwareentwicklung. Mhm. Wenn ich das halt wirklich vereine und beide Seiten kenne, das heisst, habe ich im Prinzip die guten Voraussetzungen, dass ich technisch auch alles verstehe. Klar, muss unternehmerisch auch noch Sachen mitbringen, aber ich denke, das habe ich über die Jahre, wo ich in der Geschäftsleitung war und auch die ganzen Jahre, wo ich neue Produkte zusammen mit den Mitarbeitenden lanciert habe und Ideen gehabt habe, eigentlich bewiesen. Und daher ist das dann die Entscheidung gewesen. Plus vielleicht auch noch ein bisschen der zeitliche Horizont. Ich bin noch ein bisschen jünger gewesen als die anderen Geschäftsleitungsmitglieder.
Das ist auch nicht schlecht, finde ich auch, ja.
Genau. Mhm. Und das hat vielleicht auch noch ein bisschen Ausschlag gegeben, einfach wenn man sagt, dass wenn jetzt die zwei oder sagen wir mal in vier Jahren schon die nächste Pensionierung ansteht, ist vielleicht der Entscheid halt auch noch ein bisschen mehr Richtung zu mir gegangen.
Okay. Ja, das leuchtet mir ein. Du hast ja den CEO-Post übernommen vom Sohn vom Gründer, oder?
Richtig.
Vom Andreas Nilitschka, den ich selber persönlich auch kenne. Ich habe den vor x Jahren mal einmal getroffen. Er ist heute noch Verwaltungsratspräsident, habe ich gesehen. Er ist also operativ gar nicht mehr tätig.
Das ist richtig. Er tut strategisch unterstützen. Mhm. Und die Firma ist in Familienbesitz. Das heisst, Entscheidungen, größere Entscheidungen, tue ich immer mit ihm absprechen. Und es ist eine gemeinsame Entwicklung von der Firma.
Ja.
Wo wir auch viel miteinander einen Austausch haben, richtig.
Ja. Also das klassisches Familien-KMU jetzt.
Das ist so, ja.
Gehen wir mal über zur Enze jetzt selber direkt. Ich habe es gesagt, die Firma ist also 1960 gegründet worden. Das ist noch bevor ich geboren worden bin. Ja, also ist wirklich schon eine längere Zeit her, ja. Erzähl mal von der Geschichte. Was hat die Firma am Anfang gemacht? Von was hat die gelebt? Was war also die Idee, so die Vision von dieser Gründung?
Die Vision weiss ich ehrlich gesagt nicht so genau, aber ich weiss, dass sie halt wirklich auf die Fotolito damals und die Klischeeherstellung spezialisiert war. Da hat man halt wirklich noch die ganzen Hard-Klischee oder Soft-Klischee gemacht. Und
auch kannst du kurz sagen, was ein Klischee ist?
Ja, das ist...
Wissen die wenigsten wahrscheinlich.
Ja, die habe ich selber auch noch hergestellt in meiner Lehrzeit.
Okay.
Also du kannst... unter anderem kannst du zum Beispiel, also im weitesten Sinn gibt es vielleicht heute noch ein bisschen, kannst du zum Beispiel Medikamentenverpackungen im Hintergrund, also auf der Rückseite bedrucken, das sind so Soft... Kann Soft-Klischee sein, die dann halt immer wieder ein wiederkehrendes Muster haben oder halt dann wirklich für Abbildungen dann verwendet worden ist. Man hat dann auch Bilder, die man bearbeitet hat, man hat es retuschieren, hat man geätzt. Und das sind wirklich professionelle Retuscheure gewesen. Es war ja viel mit Chemie gewesen. Es ist so wirklich halt extremes Handwerk gewesen. Und man hat ein wahnsinnig gutes Verständnis müssen haben, wie ein Bild aufgebaut ist, wie die Farben aufgebaut sind. Irgendwann sind dann ja Scanner gekommen. Karl Nilitschka hat das ja einfach immer weiter ausgebaut und auch immer die Technologieschritte sind dann immer, ist er mit der Zeit gegangen und dann hat man Trommelscanner gehabt und hat dann so Bildbearbeitung halt auch mehr digitalisiert. Plus über das Satzsystem, das hat dann können, eben die Bild-Text-Kombination, wie man es früher mal gesagt hat, hat man dann können bewerkstelligen. Dann hat man eben nicht nur Bild können machen, sondern hat können auch in die Layout-Geschichten einsteigen. Ja, das hat man einfach immer geschaut, dass die Technologien, dass man mit der Zeit geht und man ist, die ganze Geschichte zeigt, dass man immer relativ früh auch den richtigen Riecher hat. Das ist ja nicht immer selbstverständlich, dass man verstanden hat, wo eigentlich die Zukunft hergeht und das Risiko genommen hat, Investitionen zu tätigen oder auf ein Produkt zu setzen, wie zum Beispiel, Apple. Das muss man auch wirklich machen, weil die Branche hat gesagt, nein, das wird nicht funktionieren, das ist nie gleich gut wie das SAP-System, aber man hat erkannt in der Firma NCAG, dass das der richtige Weg ist. Und da ist natürlich am Karl Nilitschka zu verdanken und nachher auch wirklich am Andi Nilitschka, der dann auch den Weg konsequent weitergeführt hat.
Du beschreibst jetzt sicher die Anpassungsstrategie, oder? Das ist da, wo ich gesagt habe, das Survival of the Fittest. Das heisst ja nicht, dass der überlebt, wo der Stärkste ist. Das ist das, was oft angenommen wird und da drin interpretiert wird. Sondern es ist der, wo am anpassungsfähigsten ist. Also es geht letztlich um Anpassung. Ja, und da sind ihr, habe ich das Gefühl, wirklich ein sehr gutes Beispiel. Es ist immer ein technischer Bereich, der sich halt im Laufe dieser Jahrzehnte, wir haben jetzt 6 Jahrzehnte, was wahnsinnig verändert hat. Also du hast gesagt, der richtige Räucher, ja, man muss immer ein bisschen der Zeit voraus sein. Und dann natürlich last but not least auch bereit sein, das Risiko zu übernehmen. Ja.
Korrekt. Und wenn man vom Risiko redet, oder, dann gibt's den nächsten Schritt dann aus der klassischen Druckvorstufe, also Bildbearbeitung, Textbildintegration, oder eben das DTP, Korrektorat, all die Sachen, die in der ganzen klassischen Aufbereitung reinspielt, ist man dann irgendwann richtig die digitale Plattform gegangen. Und das ist eigentlich entstanden, weil wir eine Anfrage hatten für eine Bilddatenbank oder für eine Organisation von Bilddaten. Und dort hat man dann halt auch das Risiko genommen, gesagt, ja, das können wir. Das machen wir ja, wir bieten neue Mediendatenbank an. Und dann ist man den Weg gegangen. Und von dort an ist man dann immer weiter gegangen zu der ganzen Plattform, die man heutzutage anbietet. Und dort ist der Grundstein gelegt worden, Richtung Softwareentwicklung.
Reden wir gerade mal über das. Also, ich habe gesehen, auf eurer Webseite haben im Prinzip zwei grosse Angebotsbereiche. Eigentlich sind es drei, neben der Beratung logischerweise. Mhm. Aber, sag jetzt mal, produktetechnisch sind es vor allem zwei. Nämlich Softwarelösungen auf der einen Seite und Medienservices auf der anderen. Reden wir mal über die Softwarelösungen. Was für Softwarelösungen bietet ihr an?
Wir bieten eigentlich eine Plattform an, wo verschiedene Module integriert werden können. Wir bieten an Mediendatenbanken. Wir bieten an ein Katalogproduktionstool, wo automatisiert Preislisten oder Werbebroschüren erstellt werden können. Wir bieten an ein Web-to-Print-Tool, wo auch ganz häufig verwendet wird. Und dann auch noch ein PIM, ein Product Information Management System. Und all diese Einzelprodukte können einzeln verwendet werden von Kunden. Und es kann aber auch alle Produkte zusammen gibt eigentlich ein rundes Angebot, wo man modulmässig dazu nehmen kann und alle miteinander im Prinzip interagieren.
Das heisst, die vier, sag ich mal, Funktionsbereiche, die du jetzt beschrieben hast, also Mediendatenbank, Katalogsystem etc., sind Bestandteil von dieser Plattform.
Richtig.
Die Plattform ist etwas, das ihr selber baut.
Richtig, die Plattform bauen wir selber. Wir haben Produkte, die wir als Implementatoren integrieren. Also mit Mediendatenbank ist heutzutage nicht mehr von uns programmiert. Mhm. Aber wir tun sie so integrieren, dass das einen nahtlosen Übergang hat zu unserem anderen Produkt. Das PIM ist ein Eigenprodukt, also eine Eigenentwicklung. Das Web-to-Print-Tool auch. Und rundum kannst du eben in unserer Plattform den ganzen Bestellprozess abbilden. Jeder Kunde hat einen individuellen Bestellprozess oder einen Ablauf, wie die Werbemittel sollen produziert werden oder soll etwas auf der Webseite oder soll es nicht. Mhm. Wir können dann über API-gesteuerte Import und Export können wir das kundenspezifisch konfigurieren und programmieren. Und das ist eigentlich der grosse Vorteil von unserer Publishing-Plattform, dass wir das Framework rundum kundenspezifisch anpassen.
Kundenspezifisch anpassen? Kannst du ein Beispiel machen von einem von euren Kunden, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, was das könnte sein?
Ja, das könnte jetzt zum Beispiel sein, du hast deine Produkte als Kunde in einem SAP, möchtest aber Werbemittel produzieren und dann bauen wir den Import zum Beispiel das PIM. Dort können Sie zum Beispiel wieder Werbetext anreichern, wo Sie im SAP nicht verwendet, und dann automatisiert zum Beispiel eine Preisliste erstellt werden. Die wird wiederum automatisiert auf die Webseiten ausgespielt von Ihnen. Oder man hat zum Beispiel einen Bildservice, einen Webbildservice, wo dann alle Produkte auf der Webseite exportiert werden, automatisiert und können eingebunden werden. Und all diese Sachen sind schon in einem gewissen Sinn ein Standard bei uns, aber bei jeder Implementation hast du kundenspezifische Geschichten, die berücksichtigt werden, damit sie optimal wirklich arbeiten können. Darum ist es eine Art Standardplattform, aber am Schluss, wenn man jeden Kunden separat anschaut, ist es eben nicht mehr im Standard.
Du sagst integrieren, anpassen, konfigurieren. Ja? Also immer nicht einen neuen Programmcode schreiben für den Kunden, sondern das Tool wird einfach entsprechend so modifiziert, dass es dann auch vor der Gericht
richtig spricht. Ja. Sie schauen dann meistens ist vor allem der Workflow, wo dann halt zum Teil schon kundenspezifisch auch programmiert wird, weil es so speziell ist. Aber am Schluss beruht es auf dem Standard und dann werden einfach Anpassungen gemacht.
Du hast gesagt Web-to-Print. Kannst du kurz erklären, was das ist? Was bedeutet das, Web-to-Print?
Das ist eigentlich, im Normalfall ist damit gemeint, dass man eine Plattform hat, wo zum Beispiel ein Kunde standardisierte Werbemittel ihren Filialen zum Beispiel oder ihren Standard anbietet, wo dann aber der User selber kann jederzeit sich einloggen und die standardisierten Werbemittel abladen oder auch halt für sich selber personalisieren und dann downloaden oder in einen Workflow an einer Druckerei schicken zum Produzieren. So tut ein Kunde im Prinzip den Verwaltungsaufwand minimieren und man tut sicherstellen, dass das CI gehalten wird von den Werbemitteln, statt man sagt einfach, ich gebe es Word-Template und dann mach es mal selber, sondern man tut es halt ein bisschen. Und dann kann man eben auch gewisse Sachen nicht anpassbar machen, das kann natürlich dann der Kunde steuern. Also klassische Beispiele sind, ist Automobilbranche, wo so Tools hat zum Beispiel, oder auch Reisebranche,
ja. Okay, ja, so ein Klassiker, ja. Das sind also auch typische Kundensegmente, sage ich mal, bei euch. Reisebranche, Automobilbranche.
Ja, und Retail. Ist auch noch Retail, ja. Weil Retail sehr viel Werbung macht, oder? Du hast jede Woche einen Flyer im Briefkasten. Du kennst die. Genau.
Ja, Minimum eine, ja.
Genau. Und dort hast du halt ganz viel Output und der muss möglichst automatisiert erstellt werden, damit halt auch die Kosten kleiner sind fürs Layout. Oder halt auch herstellende Industrie, die grosse Preislisten haben, die immer wieder auch aktualisiert werden müssen, dann ist das auch ein klassisches Beispiel so für ein Katalogproduktionssystem.
Ich habe in der Moderation schon mal 3 Kunden von euch aufgezählt. Die Verbal Damage Victorinox. Es gibt viele weitere. Die sieht man alle auf eurer Webseite. Durch was zeichnet sich ein Kunde bei euch typischerweise aus? Also wer ist ein Kunde für einen NCAG klassischerweise?
Du hast jetzt zum Beispiel Victorinox aufgezählt. Das ist jetzt klassisch ein Fotografie- und Bildbearbeitungskunde. Das sind die, das ist die eine Seite, oder? Weil dort, wir haben ein Fotostudio und fotografieren, dann via Bildbearbeitung und Retusche machen. Dann haben wir viele Agenturkunden, die eine Retusche benötigen für Bilder, die sie nicht selber machen können oder mit den Layouten. In der Softwarelösung ist ein klassischer Kunde, ein Kunde, der viel Print macht auch oder viele Webseitenaktualisierungen hat. Man hat viele Produkte wie die Reisebranche, haben viele verschiedene Reisen, viele verschiedene Hotels.
Ändert sich auch regelmässig.
Und muss aktualisiert werden. Sie haben saisonale Preise zum Beispiel. Und wenn ein Kunde ein Zielgruppensegment hat, das zum Beispiel wirklich noch auf Print anspricht oder Print sehr wichtig ist, dann ist es auch ein klassischer Kunde für uns, weil sehr viel Output richtig Print oder PDF muss geben. Oder dann halt der Industriekunde, der einfach sehr viel Produkt hat.
Und mit Print meinst du wirklich noch in gedruckter Form physisch?
Ich meine tatsächlich in gedruckter Form physisch. Ja. Vielfach wird daraus auch noch ein Splatter-PDF gemacht, aber das ist wirklich, je nach Kundensegment oder Alterssegment, ist es definitiv noch Print.
Mit dem Druck selber hat der nichts zu tun?
Nein, wir tun effektiv aus dem Tool raus, druckfertige PDFs kann man abladen in verschiedenen Varianten und die werden dann vom Kunden selber oder von uns dann halt an die Druckerei, wo aber der Kunde selber kann wählen, ausgeliefert.
Softwarelösung. Hast du jetzt mal die Plattform beschrieben? Das klingt sehr umfassend, würde ich sagen, oder? Dann bietet die Media Services an. Habe ich auch noch gesehen. Was ist das genau? Also eins ist möglicherweise die Fotografie, die du gerade erwähnt hast, oder?
Richtig. Wir haben ein Fotostudio, wo wir Packshot-Fotografie oder Modelfotografie machen. Und dann meistens auch Bilder dann noch bearbeitet und wieder fertig an den Kunden ausliefert. Dann haben wir das DTP. Jetzt kommt der Begriff wieder hin, das Digital Public.
Okay, jetzt kommt es wieder,
wieder, weil, das sind wirklich noch, heutzutage sind es Polygraphen, also Layouter, wo dann Umsetzungen machen, Inseratenkampagnen, Flyer, Factsheets, je nachdem, was der Kunde bei uns bestellt. Wir haben Formulargeschichten, die wir machen, die programmiert werden nachher. Es gibt ganz verschiedene Anwendungen, aber dort haben wir halt auch, oder Katalogdesignen, da gibt es ganz verschiedene Beispiele, wo dann sie umsetzen. Ein Teil der Umsetzungen ist auch noch so, dass wir für Kunden, die bei uns eine Plattform haben, dann wir aber das Layout machen. Also die Daten werden dann bei uns weiterverarbeitet, fertig gestaltet und verschickt. Das gibt's auch. Kann aber auch vom Kunden selber gemacht werden, je nach Wunsch.
Also die Kunden sind unterschiedlich tief quasi in den Prozess integriert.
Korrekt.
Ja.
Ja, richtig.
Kannst du mal irgendein oder zwei so typische Kundenbeispiele schildern? Vielleicht Verbald. Verbald finde ich deswegen interessant, weil ich wohne Luftlinie 1 Kilometer vom Headquarter von Verbald entfernt. Ja. Und da bei uns in der Region ist das sicher ein Bund und jeder kennt die Firma. Ja,
Verbald betreuen wir seit ein paar Jahren. Sie haben eine Publishing-Plattform bei uns aufbauen lassen. Sie haben ein altes System gehabt, das auch so halbautomatisiert Katalog erstellt hat, aber sie sind nicht mehr zufrieden gewesen. Grundsätzlich ist es so, dass wir ein System aufgebaut haben, wo die automatisierte Erstellung, und zwar vollautomatisierte Erstellung von ihren Reisekatalogen ermöglicht. Das heisst, du tust die Layout-Leistung komplett reduzieren. Also eigentlich schaffen wir das sogenannte DTP mit unserer Plattform zum Teil wirklich ab. Das ist so ein bisschen das zweischneidige
Schwert. Also da wird wirklich so ein Vorlag quasi kreiert, oder? Für den Katalog, und dann laufen die Daten, die von Saison zu Saison ändern, laufen vollautomatisch hier und werden quasi auch automatisch gelayoutet.
Ja, richtig. Wir haben, wir machen das schon seit langem, dort ist es aber ein Halbautomat gewesen, da gibt's auch noch. Dort ist aber, das sind die Daten aus dem Publishing-System in ein InDesign reingelaufen, und dann hat der Layouter noch die Sachen angebüschelt und schön gemacht und hübsch gemacht und hat noch können wirklich manuell eingreifen.
Jawohl.
Unsere nächste Stufe ist die Vollautomat, das heisst, es wird direkt aufs PDF geschrieben. Unsere Programmierung hat das PDF im Hintergrund und schreibt direkt das PDF. Und das ist natürlich für gewisse Kunden wie so ein Game Changer. Einerseits ist es, man muss das Mindset umstellen, was ich noch im Nachhinein für 100 Korrekturen kann anbringen, obwohl ich eigentlich ein Template habe und ich müsste mich daran halten. Aber eben das andere ist, dass es die Geschichte hoch performant macht und du natürlich auch ganz einen kurzen Time-to-Market hast, wenn du etwas musst ändern oder eine andere Zusammenstellung musst machen. Jetzt ist es so, dass zum Beispiel jetzt die Wirrebold, die du erwähnt hast, ist vor dem Scheideweg gestanden. Ich habe einen Halbautomat gehabt. Ich konnte jederzeit noch irgendwelche manuelle Korrekturen einflüssen lassen. Wechsle ich zu dem Vollautomat, wo mir zwar Kosten in der Layout-Erstellung senkt, viel schnelle Reaktionszeit gewährt, wechsle ich oder wechsle ich nicht. Und dann hat die erst, sie haben verschiedene Brands. Und der erste Brand, wo dran war in der Reihenfolge, hat gesagt, ich finde den Vollautomat, weil mir als PM gibt das die Vollfreiheit. Ich sehe genau, was ich mache. Da sind wir wieder beim Visivik. Wir bieten dann eben auch an, dass sie einen Knopf drücken und schauen, wie die Reihe im Katalog
wie das aussieht.
Und dann haben sie sich für das entschieden. Und das ist quasi der Startschuss gewesen, weil sie so gute Erfahrungen gemacht haben mit dem System, sind alle Brands auf den Vollautomat. Auch die am Anfang gesagt haben, ich kann mir das nicht vorstellen.
Also man muss ein gewisses Vertrauen mal bilden.
Ja.
Dass das dann eben schon gut kommt.
Und es muss eben ein Schritt gemacht werden im Mindset vom Kunden auch. Ja, ich habe einen Knopf und den kann ich auch drücken, aber der ist halt so. Der Vorteil aber ist von dem Vollautomat, weil wir in der Programmierung so viele Regeln können programmieren und so viel Wenn und Aber, ist es natürlich fast flexibler als ein InDesign-Template im Hintergrund zu haben, weil wir können es auf so viele Faktoren, die wir im System könnt einstellen, entsprechend reagieren, das weglassen. Wenn das passiert, ist es natürlich eigentlich, finde ich, besser weg.
Jetzt, Wirrebold im Jahr ist auch ein Beispiel, wo sehr viel auf Print nachher quasi publiziert, oder? Also, die Kataloge wird da gedruckt, weil das Zielpublikum bei Wirrebold typischerweise 60 plus ist, sehr viel Pensionierte, oder? Und die wollen noch irgendetwas in der Hand haben.
Ja, das ist richtig.
Die gehen nicht alle ins Internet schauen, ja.
Ja, sie fahren natürlich zwei Schienen. Sie haben viel gedruckte Prospekte. Die laufen dann alle über unser System und sie können es in der Druckerei schicken. Sie haben auch sehr viele Inserate, die sie schalten in den Zeitungen. Die sieht man ja auch immer wieder. Und auch die werden automatisiert erstellt. Und dann haben sie noch die Ausleitung auf die Webseite. Das kommt auch aus dem System von uns im Zusammenhang mit dem Buchungssystem, das sie haben. Und das ist natürlich dann ein ganzes Paket über die Plattform. Sie können es ausleiten, entweder in Print oder auf die Webseite. Sie können das terminlich steuern. Sie haben im Prinzip die Vollkontrolle. Der PM kann ganz genau kontrollieren, wann wird der Webseite-Content aktualisiert. Wenn mache ich einen Print. Und sie können, was auch ein grosser Vorteil ist, sie könnten individuelle Offerten erstellen, weil sie können auswählen, welche Reise in den nächsten Katalog kommt oder vielleicht für eine Messe etwas zusammenstellen, wo sie ganz gezielt können zusammenstellen. Und das ist natürlich die Freiheit vom PM, die er ganz schnell kann umsetzen kann, ohne dass er noch eine dritte Agentur oder irgendeine Hilfe braucht.
Also das garantiert im Prinzip ein Höchstmaß an Flexibilität.
Richtig, ja.
Und das ist ja im heutigen Business ist das matchentscheidend für viele Branchen.
Das ist so, ja.
Und ganz speziell für die Reisebranche würde ich mal sagen, ich kenne mich da nicht aus, aber so gefühlt würde ich sagen, das sind wichtige Faktoren dort.
Ja, und von der Flexibilität heisst zum Beispiel auch für Retail Kunden sehr wichtig. Vor allem dort haben sie sehr hohe Herstellungskosten, weil sie jede Woche einen Flyer rausgeben müssen. Und dort haben wir jetzt gerade etwas Neues programmiert, dass auch Retail auch vollautomatisiert kann ausgespielt werden.
Mhm. Kannst du mal ein Beispiel von einem Retail-Kunden schildern, den ihr habt?
Ja, das ist zum Beispiel die Spar, Handels AG, die haben schon den Halbautomat bei uns im Betrieb seit vielen Jahren und jetzt stellen wir noch auf den Vollautomat um. Das gibt eine Zeitersparnis im Layouting, die signifikant ist und da sind wir jetzt gerade direkt dran, das Ganze umzustellen.
So ein Vollautomat, der wird einfach viel stärker durch Software unterstützt. Also das ist im Prinzip die Software und der Algorithmus, der die Logik macht und das Ganze dann bis zum fertigen Produkt generiert.
Genau. Normalerweise kommen wir ein InDesign-Template vom Design über. Einfach weil ja irgendeine Agentur tut designen, wie das eigentlich aussehen sollte, oder wie ein Artikel jetzt zum Beispiel aussehen oder eine Reiseseite. Die nehmen wir und tun sie komplett neu programmieren. Und am Schluss ist effektiv die Ausgabe in das PDF-File. Und das macht es halt mega schnell. Ich kann ein Beispiel nennen von einem Sanitärverband. Die machen Kataloge, Preislisten von 2.500 Seiten oder sagen wir mal 1.000 Seiten.
Oh, okay, ja.
Und die haben wir schon lange automatisiert. Das war eigentlich der erste, der fast direkt auf PDF umgestiegen ist. Wir können die 1.000 Seiten in einer halben Stunde generieren in 3 Sprachen. Das kannst du natürlich
Das ist vorher undenkbar gewesen, oder? Wie lange haben die gehabt, um das im klassischen Verfahren zu machen?
Ja,
Wochen, Monate.
Und du bist ja nie aktuell, weil du musst ja immer wieder nachpflegen. Und du kannst ja bei uns am Tag 10 so Kataloge erstellen, wenn du möchtest. Das ist überhaupt, es kommt auch nicht darauf an, wie viele Kataloge du erstellst. Es ist einfach nur ein Knopfdruck. Und du kannst auf deiner Seite, in deinem ERP, kannst du wieder deine Preise ändern. Oder, oh, nein, da hat es nochmal eine Anpassung. Ja, dann aktualisiere ich es halt nochmal schnell. Und das ist natürlich eine Freiheit, die dann jetzt zum Beispiel auch der Sanitärverband selber macht. Oder das können sie selber beeinflussen. Wir haben eine Schnittstelle. Und wenn jetzt Designanpassungen kommen, dann müssen unsere Entwickler etwas anpassen. Aber im Normalfall läuft denn das in dem Sinn, oder? Und du hast die Geschwindigkeit, oder auch von einem anderen Kunden weiss, sie haben 3 Monate gehabt, zum Preislisten, also die Jahrespreislisten erstellen. Mit dem Tool hast du natürlich noch 2-3 Wochen. Klar, hast noch ein bisschen Abstimmungsrunden intern, aber generiert also, ist in einer halben Stunde.
Also der grösste Aufwand ist wahrscheinlich, wie sagen, die Bereitstellung der Daten selber, oder?
Das ist jetzt natürlich...
Das ist das Nadelöhren wahrscheinlich,
In den meisten Kunden ist das schlussendlich das, weil dann merkst du in der Datenhaltung, was du nicht hast, wenn du es automatisieren willst. Dann hast du halt wirklich die Sache und dann verzeiht das System nichts. Du weißt, 1 und 0 ist halt einfach 1 oder 0. Und das ist halt dann in der Programmierung ganz klar so. Und das hilft aber eigentlich den Kunden, um ihre Datenhaltung wirklich akkurat führen, weil das hilft ja jedem nächsten Prozess. Ob es an eine Kasse geht, ob es nachher gleich noch an die Webseite geht, jeder Fehler wird einfach gnadenlos im Output halt dargestellt. Und das ist aber das A und O für die Zukunft für alle Kunden. Datenhaltung, das ist Daten, das sind Gold.
Jetzt weiss ich aus eigener Erfahrung, also viele auch von euren Kunden, die benutzen, wie du es schon 2-3 Mal erwähnt hast, ein ERP. Aber im ERP hat es nicht alles, was in einem typischen Katalog drin ist. Du nickst gerade, oder? Dort kommt eben das Thema PIM her, also Product Information System. Das ist offensichtlich die zweite wichtige Quelle, die ihr braucht, damit ihr überhaupt so einen Vollautomat könnt für einen Kunden zur Verfügung stellen, oder?
Ja und nein. Wenn du willst Werbetext ergänzen oder du hast mehrere Sprachen, das sind gewisse PIMs, gewisse ERPs, Entschuldigung, nicht dafür gemacht.
Nein, und, das ist auch nicht deine Aufgabe,
nein,
oder?
Nein, ist es nicht.
Und
dann kommt das PIM ins Spiel, weil du kannst dann Werbetext ergänzen, du kannst Felder ergänzen, die du in PIM nicht hast, wo du dann aber dafür zum Beispiel auf die Webseite noch schon kannst ausspielen, auch wenn du nichts druckst, oder? Du kannst es dann anreichern. Und gewisse Ausleitungen darüber steuern. Wir haben aber Anbindungen, wo wir direkt aus dem ERP ein Printprodukt erstellen. Es muss es nicht. Okay. Das ist das Schöne an dieser Plattform, die wir entwickelt haben. Es muss es nicht ein PIM als zwingend dazwischen stehen. Oder es muss nicht einmal unbedingt der Mediendatenbank zwingend dazwischen stehen. Oder die Bilder können auch von einer anderen Quelle kommen. Und wir können auch nur den Output generieren. Wir haben also Ping-Pong-Spiele mit ERPs, wo sie uns einen Post schicken, also eine Daten schicken. Wir schicken 2 Sekunden später das Factsheet zurück. Speichern wir nichts. Es ist einfach, damit sie es haben, damit es hübsch aussieht, schön gelayoutet ist, alle Fakten drin enthalten hat. Das gibt's auch. Also wir sind da eben so flexibel in dem Aufbau von dieser Plattform, dass wir jegliche Sachen können abbilden können. Und darum sind wir vielleicht auch für KMUs in der Schweiz ein interessanter Partner, weil sie nicht immer ein riesen System quasi anschaffen und sie brauchen aber eigentlich nur Modul 1 davon. Statt alles.
Man kann im Prinzip auch einfach anfangen, sagen wir mal das so. Auch. Und sich so dann stückweise aufschaffen, oder?
Ja, genau. Im Prinzip der Appetit kommt mit dem Essen oder so. Ja,
definitiv.
Aber es ist wirklich so. Und darum sind wir relativ flexibel, auf Kundenwünsche einzugehen, weil wir das modular gestalten können und nicht angewiesen sind, dass sie alle Produkte von uns beziehen.
Jetzt so ein Beispiel, wo wir vorher darüber geredet haben, konkret ein Therabold. Die brauchen natürlich ein PIM, oder?
Richtig.
Also da sind kaum all die Daten, die ich jetzt in einem Reisekatalog sehe, mit Bildern und Beschreibungen und weiss ich was, in einem ERP vorhanden.
Nein, also im Fall Verabold, sie haben eine Mediendatenbank, sie haben das PIM und das Katalog-Produktionstool bei uns, richtig.
Okay. Was ist der Unterschied zwischen PIM und der Mediendatenbank, weil du das jetzt gerade noch erwähnt hast?
Ja, im PIM sind eigentlich nur Produktdaten enthalten. Also alles, was, ich sage jetzt Preis, Text, Attribut,
Bilder
sind verknüpft aus der Mediendatenbank.
Okay.
Du musst, es gibt PIM, die eine integrierte Mediendatenbank haben. Das ist aber meistens so ein bisschen stiefmütterlich auch noch dabei, weil sie das Bild möglichst schnell brauchen, um performant können Antwort geben oder das eben mitliefern.
Ja.
Wir haben aber schon immer eine separate Mediendatenbank, ein Mediendatenbankprodukt geführt, weil ein PIM mit einer Mediendatenbank integriert ist einfach, es ist keine richtige Mediendatenbank, weil die muss ganz andere Funktionen noch haben oder
Verstehe,
können abbilden.
Ja.
Darum haben wir das immer getrennt gehalten.
Also best of breed, wie das so schön technisch heisst.
Genau.
Oder? Ich höre und verstehe da ein bisschen raus. Also du hast ja ganz am Anfang beschrieben, was für einen Beruf das du gelernt hast, wie sich das entwickelt hat. Also ihr seid heute eigentlich Datendompteure, die Daten von Kunden aufbereiten, den Kunden beraten, was für Daten das sie brauchen, unterstützen sie bei der Aufbereitung von den Daten, die sie schlussendlich dann in ihrem Produkt wollen, zeigen, anbieten und so weiter. Und dann die verarbeiten in das Produkt, aber das läuft alles über Software eigentlich ab.
Das ist richtig.
Das ist ein Algorithmus, der das macht, oder? Also der künstlerische Part oder so, wo ist der noch zu finden, in dem, was ich heute mache?
Im Prinzip, also wenn jetzt nur richtig Softwareentwicklung schaust, ist der künstlerische Part, all diese Sachen können miteinander zu verknüpfen. Plus der Kunde optimal beraten, dass er genau das Produkt hat, das ihn den Alltag erleichtert. Und wenn ich schaue, wie unsere Entwickler, wir haben ja Inhouse-Entwickler, wie die das machen, das ist für mich mega faszinierend. Weil es ist so viel spielt zusammen und ich vergleiche es immer. Ich schaue auch auf die Screens und dann sehe ich ihre Entwicklungsgeld. Und ich kann ja einen Teil schon ein bisschen lesen, aber ich bin natürlich nie so gut. Ich kann rauslesen, okay, das macht er ungefähr das. Aber ich schaue das immer an. Ich sehe sie amix. Und sie schauen wie auf ein Gemälde. Oder irgendeinen Ablauf. Ich sehe den nicht, oder? Ich sehe Zahlen, Kommas, irgendwelche Befehle. Aber für sie passiert das ja. Im Kopf macht dann das etwas. Es ist wie eine Töngeli-Maschine, die dann irgendwo durchläuft und hinten rauskommt. Oh Wunder, das Endprodukt. Und für mich ist es eben Kunst, dass das funktioniert.
Aha, okay. Softwareentwicklungskunst.
Ich finde schon, ja. Es hat,
ja,
ich bin fasziniert, dass eben am Schluss du alle kleinen Einstellungsschrauben, die du machst, das Endprodukt rauskommt und in so einer Qualität, das finde ich wirklich faszinierend.
Gut, da steckt halt auch sehr, sehr viel Erfahrung dahinter.
Ja. Also vor allem in der Verbindung halt von beiden Welten, weil wir ja das Wissen haben, vom Klassischen her, können wir natürlich genau die Bedürfnisse von unseren Kunden in der Werbebranche dann auch wirklich umsetzen.
Softwareentwickler, ja. Wie viele Softwareentwickler arbeiten bei euch denn?
Also wir haben etwa Hälfte von der Aufteilung der Mitarbeitenden.
Oh,
also,
okay.
Du hast natürlich noch, ich tue die Projektleitung auch ein bisschen dazuzählen. Also du hast die Abteilung von allein Entwicklungssupport und Systemtechnik sind glaube ich 10, wenn ich jetzt gerade richtig zähle. Und dann hast du natürlich noch einen Teil Projektleiter, gehören natürlich auch in die Richtung, in SAP-Team eigentlich. Und darum ist es so ein bisschen, du kannst uns immer so ein bisschen Hälfte teilen.
Jawohl.
Vom Ding, aber es kippt schon immer mehr richtig Softwareentwicklung von dem.
Naturgemäß wahrscheinlich, ja. Das haben wir jetzt so rausgeschafft, ja.
Das ist so, ja.
Wir haben schon zwei, drei Mal darüber geredet, Survival of the Fittest. Es hat sich extrem viel verändert in diesen 6 Jahrzehnten, seit es die Firma gibt. Mhm. Ihr bedient eure Kunden heute nach wie vor erfolgreich. Jetzt steht KI vor der Tür, beziehungsweise eigentlich schon in der Tür.
Also das ist schon mittendrin.
Oder ist mittendrin, mhm, je nachdem. Ja. Was spielt das für eine Rolle bei euch?
Ja, das spielt eigentlich schon relativ lange eine Rolle, wo noch niemand über KI geredet hat. Weil wir
wirklich?
Ja, wir haben einen Kunden, der hat 1,6 Millionen Bilder sind jetzt dann, glaube ich, auf unserer Mediendaten, also über unser System. Und sie haben schon früher angefangen, ja, wie kann ich denn die kategorisieren, ohne dass ein Mensch muss hergehen und sagen, das ist das und das ist das. So ganz grob gesagt, oder?
Zum Beispiel, ja.
Ja, und dann,
Bilderkennung wäre
ja, also, Bilderkennung. Es ist eigentlich vor allem um Bilderkennung gegangen damals. Und das ist schon mehrere Jahre her.
Das ist schon älter.
Ja, man hat dann das selber programmiert. Damals hast du natürlich dann noch für jeden Begriff, den du hast wollen erkennen, hast du 1000 Fotos verschiedene gebraucht, bis du das gehabt hast.
Also auch, dort, auch die Systeme hat man schon trainiert.
Ja, die hat man trainiert damals schon, genau. Und da haben wir, sind wir schon lange damit unterwegs. Und aber seit neuerer Zeit, sage ich jetzt mal, seit 2-3 Jahren sind wir natürlich auch dort unterwegs, dass wir sagen, wir wollen Text-KI binden. Das können wir auch. Wir haben das angebunden an unser PIM zum Beispiel. Und auch in die Mediendatenbank können wir jegliche API, die der Kunde möchte, anbinden und Bilderkennung zum Beispiel nutzen.
Also Sie können sagen, ich möchte meine Werbetexte durch KI generiert, generieren zum Beispiel.
Zum Beispiel. Ja. Und du kannst natürlich eben auch sagen, wenn jetzt du, ich nehme jetzt irgendein Produkt, nimmst einen, keine Ahnung, Luftbefeuchter, irgendetwas. Und dort hast du ja vom ERP zum Beispiel ja auch schon einfach die gewissen Merkmale. Du hast die einfach, du
technische Daten.
Und du kannst bei uns jetzt sagen, ich nehme die und die Felder, mit dem Prompt muss man mal den technischen Text zusammenstellen, damit du einfach mal einen Text hast, weil vorher hat ja einer müssen hergehen und das wirklich so schreiben und dann immer Deckdaten quasi, die Platzhalter dann befüllen mit dem richtigen Wert. Oder du kannst SEO-Optimierungen zum Beispiel drüber laufen lassen, wenn du die gleichen Produkte auf verschiedenen Webseiten anbietest, dann sagt er, also heutzutage Google sagt immer noch so, ja, dann wirst du abgerankt und du kannst es umschreiben lassen, automatisiert.
Jawohl, ja.
Das sind so Anbindungen. Oder du sagst, hey, schreib mir einen Text zu dem Thema, das kannst du natürlich auch, du kannst auch eigene Prompts eingeben. Das kann aber jeder Kunde wie selber auch definieren, was er möchte, den User für Prompts zur Verfügung stellen und wie er es soll handhaben im Tool selber. Und kann auch die eigene Cloud anbinden, wenn er eine hat.
Bilderkennung hast du jetzt gesagt oder beschrieben. Text generieren, das sind zwei Themen, würde ich sagen, die sehr offensichtlich sind. Du hast vorher davon geredet, dass ihr im Prinzip mit eurer Plattform einen Vollautomat zur Verfügung stellen. Könnt die KI auch dort noch weitere Schritte automatisieren, schneller machen, effizienter machen, effektiver machen, billiger machen, keine Ahnung was.
Das ist noch schwierig zu sagen. Das kommt auch ein bisschen auf den Kunden drauf an, wie die Personen arbeiten. Du könntest natürlich gewisse Abläufe, die jetzt ein User vielleicht noch macht, könntest vielleicht automatisieren. Ich bin aber nicht sicher, wie weit alle Kunden schon so sind, um so einerseits die Sachen zuzulassen. Oder dann musst du halt wirklich überlegen, wie dein Framework oder wie dein Workflow muss sein, dass dann eben kein Fehler passiert. Weil alles, was du automatisierst, musst du irgendwo im Moment auch wirklich noch überprüfen. Weil es ist dann, wenn du es auf die Webseite publizierst, es ist dann dort. Oder? Mhm. Ich glaube, das sind wie so ein bisschen das Verständnis, was KI heutzutage alles kann, wo man es könnte einsetzen oder wo man es wird einsetzen, plus die Policies, die jeder Kunde für sich selber noch machen muss. Technische Möglichkeiten sind da. Einsatzbereich finde ich zum Teil noch ein bisschen schwammig, weil viele Kunden denken dann, es ist einfach alles, ich muss nur noch einen Knopfdruck machen, aber dass man halt zuerst muss überlegen, was soll denn der Knopf können, also was soll denn KI können, das ist zum Teil noch, der Gap ist noch relativ gross.
Also du meinst, ihr wäret an und für sich schon ready, aber der Engpass oder das Nadelöhr ist eher der Kunde, dass er das sich noch nicht so richtig vorstellen kann. Oder der typische Use Case.
Ja.
Also ich höre das immer wieder raus, oder?
Ja.
Ich frage immer wieder Leute, was spielt KI für eine Rolle bei euch? Mhm. Und dann sagen die, ja, technisch ist das alles kein Thema, es ist mehr eine Frage vom Use Case.
Ich denke es. Am Schluss ist es auch ein Bedürfnis, wollen das wirklich automatisieren oder auch der Gefahren bewusst sein, wenn du es automatisierst. Wie fest lässt du es von der KI ausführen? Aber weißt, entweder sagst du, ich habe einen Automatismus, den kannst du auch programmieren, den musst du nicht KI nehmen. Also weißt, wenn du sagst, wenn das passiert, mach das, ist eigentlich eine, das ist ja, KI selber ist ja auch nur programmiert. Die Frage ist einfach, was soll es denn selber entscheiden? Es sind ja immer menschliche Entscheidungen, dass ich das jetzt mache. Soll dann klar, KI die menschliche Entscheidung übernehmen? Da sind eben viele noch weit weg oder wollen es nicht? Also das darf man auch offen sagen. Oder Policy lässt es nicht zu.
Kommt noch dazu, dass ihr in eurer Branche, das haben wir jetzt eigentlich auch sehr gut gehört, von deinen Erzählungen raus, das, was ihr macht oder was ihr als Output kreieren für eure Kunden, schon um Faktoren 10'000 beschleunigt habt.
Ja.
Also, wie man früher, vor 66 Jahren, einen Katalog gemacht hat, und im Vergleich zu heute, oder, das sind wirklich, das sind X-Faktoren.
Das ist so.
Dazwischen.
Und weißt du, wo es hergeht, wenn du mich jetzt fragst, was in 2 Jahren ist, ich kann das wie nicht sagen. Und früher hast du eh noch können, weißt du, die Schritte sind langsamer gekommen, du hast ein bisschen antizipieren können. Ja. Das wird heute immer schwieriger. Wenn du schaust, wie man vor 3 Jahren unterwegs gewesen und heute, das ist einfach, es ist wahnsinnig. Der Speed und das noch können irgendwie mitzunehmen und dann noch in Zukunft denken, wie schnell geht etwas. Du kannst jeden Tag Zeitung lesen oder online vorschauen oder irgendwelche neue Sachen, die rauskommen. Das überholt sich immer wieder, das, was vorgestern war.
Jetzt hast du mal gesagt, eben, ihr fahrt eine Anpassungsstrategie, die auf 2 Grundlagen basiert. Das eine ist, den richtigen Räucher haben und das andere ist das Risiko nehmen. Jetzt bezüglich KI, bewegt sich da irgendetwas bei euch? Oder wie nehmen ihr das in die Anpassungsstrategie auf?
Wir haben die Schnittstellen alle schon gebaut, oder? Dann müsste einfach der Kunde, also wir haben zuerst die, Integrationen sind da, aber jetzt kommen die ersten Kunden langsam, dass sie eine eigene Cloud trainiert haben, auf ihre Bedürfnisse, und jetzt kommen die ersten Anfragen, dass wir die können, zum Beispiel. Ist schon da. Wir haben auch schon erste Clouds natürlich eingebunden, das ist nicht das Problem, aber die kommen langsam, oder? Jetzt haben sie es wahrscheinlich bei sich ein bisschen ausprobiert, manuell, immer im Prompt gesetzt, ja, das passt und so. Es gibt da die nächste Implementation, ist, dass KI entscheidet, ob das Bild wirklich den Policies entspricht, vom Kunden und der Bildsprache. Und dann gibt es eine Ablehnung und nicht Ablehnung. Aber am Schluss, im Moment ist immer noch der Mensch, der dann sagt, ja, KI hat recht oder nicht. Darum, du siehst, wo der Schritt ist, oder? Wir müssen einfach Technologie zur Verfügung stellen, damit man den Kunden dort abholen kann, wo er ist. Und nicht dann müssen sagen, nein, sorry, wir sind noch gar nicht so weit. Das ist eigentlich der grösste Fehler, den du machen kannst. Du musst dabei sein und dabei sind wir schon lange. Das heisst, das ist wieder etwas, was du antizipieren musst, aber das hast du vor 4, 5, 6 Jahren müssen und nicht erst jetzt oder letztes das Jahr, wo dann ChatGPT gross geworden ist und plötzlich die Allgemeinbevölkerung gefunden hat, oh, da ist ja etwas, das haben wir nicht. Das musst du vorher, wir jetzt als Technologieunternehmen, das vorher wissen. Und das ist eigentlich die grosse Challenge. Und jetzt haben wir natürlich, wenn wir jetzt letztes Jahr schauen, was in der Bildgenerierung passiert ist, ist natürlich für jeden Retoucheur, jede Bildbearbeitungsperson, ist das mega beängstigend eigentlich. Und das ist auch eine Aufgabe ein bisschen von uns, halt die Leute auch, die wir intern angestellt haben, abholen und sagen, hey, die nutzen die Möglichkeiten. Aber es wird natürlich, oder auch von Fotografie, oder? Wie viel wird noch fotografiert in 2 Jahren?
Gute Frage. Und, was sagst du hierin?
Du, im Moment ist unser Fotostudio ausgelastet.
Okay, gut.
Also, es ist wirklich die Frage, wie gut wird's, oder? Aber bei der Fotografie ist es nicht nur KI, wo einschränkend ist, sondern auch das Rendering. Oder das Rendering ist viel präziser, ist aber noch Aufwand. Also, dass du die Fotos nicht mehr, dass du die Produkte nicht mehr fotografierst, sondern das Rendering machst und dann noch ein bisschen bearbeitest, damit es auch noch ein bisschen echter aussieht. Aber die sind eben auch schon, das ist viel weiter als vor 10 Jahren oder 5 Jahren. Und bei der KI ist, es kommt darauf an, was du für Produkte hast. Sobald eben KI an deinem Produkt etwas abändern, was essentiell ist. Und das macht es halt immer noch. Du kannst es nicht beschränken. Immer noch nicht gleich gut. Und solange das ist, kannst du gewisse Produkte nicht oder gewisse Werbungen nicht über KI generieren lassen. Der Schritt wird irgendwann kommen, dass du kannst sagen, hey, da gibt es einfach keine Änderung. Oder nimm mal ein Auto. Sobald du den Hintergrund mit KI anfängst, irgendwie verändern, das kannst du machen, aber dass das Auto wirklich aussparen, wird plötzlich irgendwie andere Felgen, andere Spoiler, wir haben alles schon gesehen. Es ist einfach so. Oder ein Reissverschluss von einer Jacke ändert. Oder das Muster, weißt du, nicht mehr gleich hat von etwas, wo in einen Online-Shop geht. Das haben wir haben, weißt, wir probieren immer wieder die neuen Tools aus. Aber du hast Einschränkungen. Wenn du nur einen Social-Media-Post machst oder eine Werbung, weißt du, nicht
durchfahren, ist es egal. Ist es egal.
Also dort gibt es sicher Sachen, weißt du, die im klassischen Druckfahrstufen Bildbearbeitung, Layout wegfallen wird. Aber wenn es darauf ankommt, brauchst Qualität. Und dann ist KI oder auch die automatisierten Layouts, die du da in diesen Online-Tools ist nicht dort. Aber das ist immer die Frage, wie wichtig ist etwas? Ist ein Abwägen zwischen, es darf günstig sein, es darf automatisiert sein, es kommt nicht drauf an, oder es braucht Qualität. Und dann, mit der Qualität landest du bei uns, aber dann nimmst du eben ein bisschen Geld in die Hand, um das wirklich auch, dass jemand das macht.
Also aus deinen sehr engagierten Schilderungen muss ich entnehmen, ihr seid da voll dabei, oder? Mhm. Und habt alles schon ausprobiert. Ihr seid schon seit Jahren dabei. Ihr habt das sehr wohl antizipiert. Und am Ende des Tages sind ja nicht ihr die Entwicklung steuern, sondern die Kunden. Ihr müsst euch einfach entsprechend, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, korrekt können anpassen.
Ja, das ist immer, wir haben viele Entwicklungen angestossen, weil wir den Kunden zugelassen haben, wo sie ihre Probleme haben oder ihre Wünsche oder ihre Optimierungsmöglichkeiten. Und das haben wir dann immer mit den Kunden auch zusammen entwickelt. Gewisse Funktionen gibt es nur wegen dem, weil wir zulassen. Und das ist vielleicht eben auch Stärke, die direkte Beratung. Wir sind da vor Ort, wir sind nicht irgendwo anders. Wir entwickeln da, wir haben relativ kurze Entscheidungswege und es ist unser Produkt. Wir können eben auch reagieren entsprechend.
Du sagst vor allem, es ist euer Produkt, oder? Mhm. Also ihr habt wirklich direkten Zugriff und die volle Kontrolle dort darunter, ja. Mhm. Du hast gesagt, du bist anfangs 50, das heisst, du hast mal sicher noch 10 Jahre Berufsleben vor dir. Woher geht die Reise mit der NCA AG in dieser Zeit?
Das ist wie vorher, eben, das ist so ein bisschen Glaskugeln lesen.
Ich weiss, das ist so, ja.
Du, ich glaube, es wird immer mehr Richtung die Softwarelösungsumsetzungen gehen. Das ist aber auch einfach wegen dem Markt geschuldet. Ausser, ich mache jetzt noch Klammern, dass eben der Print oder das Individuelle wieder eine Wertigkeit gewinnt, die es zum Teil jetzt ein bisschen verloren hat. Das heisst, ich denke vor allem, wenn dann...
Also ein bisschen eine Rückbesinnung, ja? Eine Gegenbewegung ein bisschen.
Ja, bitte, oder? Weil du plötzlich, wenn etwas persönlich an dich adressiert ist und du das im Briefkasten hast und in der Hand hast, gibt es vielleicht wieder mehr Wert, als wenn ich einfach in meinem Feed irgendetwas eingespielt bekomme und wenn ich 4 Stunden nicht drauf geschaut habe, ich es eh nicht gesehen. Also das ist so ein bisschen, das kann schon sein, dass es, mein Buch ist auch noch da, es ist 2000 schon totgeschrieben worden, es wird keine gedruckte Bücher mehr geben. Es ist ein bisschen das, oder? Und wir müssen einfach, wahrscheinlich wird es einfach mehr Richtung Softwareentwicklung gehen, weil das ist einfach der Geist von der Zeit, dort an geht es. Aber wenn wir am Ball bleiben und antizipieren ungefähr, wo es könnte hergehen, glaube ich, dann werden wir in dieser Richtung weiter können unsere Produkte anbieten. Die müssen halt konstant weiterentwickelt werden, konstant überprüft werden. 10 Jahre, das ist wirklich...
Das tönt aber sehr anstrengend, Irene. Konstant beobachten, konstant weiterentwickelt.
Es ist auch, weil früher war es wirklich einfacher gewesen, oder? Du hast, wenn du wahrscheinlich vor 20 Jahren gefragt hast, ja, wie ist sie 5 Jahre, 10 Jahre, hätte man eher können sagen, was passiert, weil die Anpassungen viel langsamer gewesen sind. Und heute... Ja, du musst einfach Augen und Ohren offen behalten. Und du musst in vielen Technologien, also jetzt, wenn jetzt du willst strategisch mitschaffen, musst du in vielen Technologieforen etwas lesen, schauen, viele Sachen abonniert haben, weil wenn du in deinem Kämmerchen bleibst, dann bleibst du das, wo du bist. Und dann geht der Technologiezug links an dir vorbei und du merkst es nicht einmal.
Ja, und immer nur auf das lassen, was die Kunden vielleicht für Ideen und Wünsche hat, das langt eben auch nicht.
Nein.
Weil Kunden sind nicht die, die etwas vorwegnehmen, sondern die grosse Teil der Kunden, die laufen auch mit der grossen Welle mit. Und dann ist es für euch als Tech-Anbieter schon zu spät, oder?
Das ist aber
um
so.
Um auf den Zug noch aufzuspringen. Ja. Ihr seid ja wahrscheinlich auch nicht die Einzigen, die etwas in dieser Art anbieten. Die sind vielleicht einzigartig. Das wäre dann nicht in dem Podcast, logischerweise. Aber nicht die einzige. Was zeichnet sich denn NCAG im Vergleich zu anderen Anbietern, die etwas Ähnliches für ihre Kunden machen? Durch was zeichnet sich eure Firma aus?
Also, wir sind einerseits eben wirklich, es sind Eigenprodukte. Wir haben Entwickler vor Ort. Wir haben kein Nearshoring, kein Offshoring. Wir sind wirklich ein Schweizer KMU mit Sitz in Urdorf.
Swiss-Made Software, wenn ich so schön
sage. Genau, das ist effektiv so. Und wir sind auch bei der Beratung von den Kunden halt häufig auch vor Ort. Wir lassen ihnen zu. Das ist auch etwas. Es ist einerseits eine Kombination zwischen, es ist unser Produkt, macht uns einzigartig. Wir sind nicht nur Implementatoren, die halt einfach das können verkaufen, was von einer grossen Softwarefirma vorgegeben wird. Und wir haben den direkten Kundenkontakt. Das macht dann eben vielleicht auch aus, dass unsere Software für Kunden wirklich optimal programmiert ist. weil wir halt wirklich beides haben. Programmieren in-house, wir wissen da genau, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und was nicht möglich ist, wird möglich gemacht. Und so funktionieren wir.
Okay, ja, das ist halt klassisch. Ja,
ja, weil wir finden, hey, der Kunde hat einen Need, was kann man ihm anbieten? Das haben wir zwar nicht, wie geht's? Und dann hocken wir halt zusammen und versuchen, eine Lösung zu finden. Und das macht es, glaube ich, schon ein bisschen aus, die Direktkontakt wirklich zulassen und halt auch mal können ins Auto hocken und irgendwo herfahren und, und ein Meeting veranstalten. Weil das ist schon das, was es, glaube ich, ausmacht. Und auch ein bisschen, wir haben eine flache Hierarchiestufe, wir können uns einfach anrufen, wir nehmen ab und sind da für den Kunden.
Und dass es jetzt ein Jahr kein Werbemittel mehr gibt oder braucht, ist die Wahrscheinlichkeit nicht so gross. Also so die ihr produzieren mit eurer Plattform. Ja.
Ja gut, wir produzieren ja Werbung ins Internet. Weißt, irgendwoher muss ja dann die Drehscheibe muss irgendwann kommen. Ich meine, klar kann es irgendwann sein, dass ein ERP-Anbieter das tatsächlich selber schafft. Aber das ist noch weiter weg. Ich glaub, da
ist nicht sehr wahrscheinlich, würde ich mal sagen. Ich glaube, die hat gar nichts Interesse daran.
Ich glaube auch nicht. Also da muss man vielleicht schon auch noch sehen. Oder? Das sind ja, wir haben so viele Anbindungen. Jeder, das wie schon vorher gesagt, best of breed, jeder kann das, was er wirklich kann. Also darum würde ich jetzt auch sagen, wir können keine Webseite programmieren. Ich programmiere dir auch keinen Shop. Ich liefere Daten dort an. Aber programmieren tue ich es nicht. Also musst du wieso deine Nische musst du suchen. Und ob am Schluss in 10 Jahren noch so einen, sagen wir mal, Werbeflyer für dich im Briefkasten gedruckt wird, wenn, dann ist er personalisierter für mich. Das ist eher meine Prognose.
Okay, aber das ist etwas, das ihr könntet aufnehmen und entsprechend in eure Plattform, ich sage jetzt mal so, integrieren.
Also das könntest du schon.
Oder könntest du heute schon. Super.
Das könntest du heute schon. Weil okay. du könntest ja, wenn ich das Kundenprofil habe, wenn ich weiss, welche Produkte und wenn wir jetzt die automatisierte Flyer haben, dann kannst du einfach Produkt A für dich aufspielen und für mich ist Produkt B auf der ersten Seite, weil ich andere Interessen habe. Das ist kein Problem. Ja.
Was sind, so vielleicht ganz zum Schluss, was sind so die Engpässe, die dich als CEO jetzt von dieser Firma am meisten beschäftigen?
Zum Teil ist es zu wenig Zeit für gewisse Umsetzungen zu haben oder dann umgekehrt zu wenig Leute, weil alle miteinander kommen. Das ist immer so ein bisschen.
Also mit in Kundenprojekt meinst
du? In Kundenprojekt, genau. Engpässe sind, also eigentlich sind Engpässe zum Teil auch gut, weil dann hast du wirklich genug Arbeit für die Leute, aber das ist einfach, bist du in einer konstanten, Hamsterrad. Engpässe sind eigentlich meistens bei uns dort, dass wir wenig Zeit haben, um unsere Produkte weiterentwickeln. Oder zu wenig. Bis zu wenig. Aber das ist, weil wir sehr viele Kundenprojekte haben. Das ist so ein bisschen das zweischneidige Schwert, das du hast. Das ist so ein bisschen ein Balanceakt, wo wir in der Geschäftsleitung orchestrieren müssen.
Aber ich sehe es so trotz, oder? Du hast gesagt, einer von euren USB ist das eigene Produkt. Das heisst, dass man dort wirklich das Augenmerk drauf hat und das hackt und pflegt, ist ganz wichtig für den Erfolg von der Firma in Zukunft.
Das ist so. Und darum eben, das ist immer die Abwägung zwischen, nimm jetzt nochmal ein Kundenprojekt genau jetzt da oder machen wir zuerst irgendwie ein UX-Update oder so. Das ist immer so ein bisschen. Das ist der Engpass, sage ich jetzt mal, einfach intern, wo man dann halt in den Entscheidungen muss fällen. Aber sonst.
Also, wo lege ich Prioritäten? Das ist ja KMU-klassisch, oder? Es sind nicht ein Grosskonzern, die sagen, da tun wir halt einmal 20 Leute einstellen, oder gehen das auf Indien, oder weiss der Teufel irgendwas, und machen das einfach so.
Ja, weißt du, du könntest natürlich jetzt schon sagen, das gebe ich extern, aber du verstehst unsere Ideen, also die verstehen unsere Ideen auch nicht.
Nein,
Und das ist etwas, wo wir auch, es ist ja wirklich unser Baby, und das gibst du auch nicht so gerne einfach weg, wenn du nicht zu
Intellectual Property, oder?
Ist so.
Das ist der Kern von eurem Unternehmen und dort hängt alles dran, ja?
Ja.
Und das muss man schützen, das verstehe ich vollkommen.
Das ist so. Es ist mehr halt wirklich, dass wir halt das auch ein bisschen hegen und pflegen wollen, das machen wir auch, aber eben manchmal ist der Engpass dort, was mache ich? Und ich kann nicht irgendwie 5 Leute einstellen, die nur Produktweiterentwicklung machen. Das ist einfach liegt nicht drin in einer Firma mit 25 Leuten.
Ja, ihr müsst halt einfach quasi die Lizenzgebühr vom Produkt entsprechend erhöhen, oder?
Ja, klar, könntest jetzt das. Aber das wird auch schwierig. Einerseits ist es so, dass wir auch KMUs möchten als Kunde haben. Wir sind Schweizer basiert und du kannst nicht mit internationalen Preisen kommen. Denn, also, ist einfach auch nicht irgendwie nicht ganz unsere Philosophie. Und in der heutigen Zeit ist das so, dass es immer, dass die Softwarekosten oder die wiederkehrenden Kosten ganz genau von den Konzernen auch angeschaut wird. Und da kannst du natürlich auch plötzlich in einer Ausschreibung landen, weil du zu teuer bist, zum Beispiel. Weil es halt nicht unbedingt immer nur ein Impact, ob das Produkt super ist, sondern die andere Seite
steht klar, Kosten. Natürlich, also der Kosten-Nutzen, das ist im Prinzip, sind es zwei Dimensionen, wo man muss in die Waagschale werfen.
Richtig, ja.
Irene, herzlichen Dank für die spannenden Einblick in ein Softwareunternehmen. Ich sage es jetzt mal. Mhm. Eigentlich sind Stand heute ein Softwareunternehmen, aber in einer ganz spezifischen Nische, wie du das gerade vorher formuliert hast, sind ihr tätig. Vom Background kommen wir von ganz woanders her. Ja. Wirklich ein sehr interessantes Profil. Herzlichen Dank für deine Ausführungen und ich wünsche euch weiter viel Erfolg.
Danke vielmals. Danke, dass ich teilnehmen an dem Podcast.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere Brandtels 5a gerade jetzt in deiner Podcast-App. Der Podcast erscheint einmal im Monat. Du findest ihn auf meiner Webseite kmu-mentor.ch und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich freue mich auch sehr über ein Like und deine Vernetzungsanfrage auf LinkedIn. Urs Brandtl, das schreibt sich P-R-A-N-T-L, findest du dort ganz einfach. Mein Name ist nämlich einzigartig. Bist du selber in einem erfolgreichen IT-Unternehmen tätig und möchtest in dem Podcast von eurer Einzigartigkeitsstrategie berichten? Oder kennst du jemanden, den ich unbedingt zu seiner Strategie interviewen sollte? Dann bin ich gespannt auf ein Mail von dir auf urs.prantl@kmu-mentor.ch.